Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im heutigen EduTalk-Podcast sprechen mein Fräulein Iris Laube-Stoll und ich darüber, wie der Vorbereitungsdienst endlich in den 2020er Jahren ankommen könnte.
Das hast du sehr schön gesagt, liebe Katrin. Wir sprechen auch darüber, wie wir Freiräume nutzen können, die schon da sind, und was sich aber systemisch ändern müsste, damit wir auch über die 2020er hinaus gut aufgestellt sind in der LehrerInnenausbildung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom EduTalk Podcast. Der Podcast rund um digitale Bildung und zeitgemäße Lernkultur.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des EduTalk Podcast. Heute haben wir zwei spannende Gäste. Wir haben Katrin Ingerfeld zu Gast und Iris Laube-Stoll. Und hallo Katrin, hallo Iris.
Hallo Martin.
Und ich würde euch einfach mal bitten, stellt euch doch mal kurz vor, was ihr so macht.
Gerne. Ich bin Katrin Ingerfeld, unter dem gleichen Namen auch auf Twitter zu finden und seit 2017 Fachleiterin im Fach Deutsch am ZFSL Mönchengladbach und nebenher am Hugo-Junkers-Gymnasium. Seit letztem Jahr blogge ich mit meinem Fräulein und meiner Freundin Iris Laube zusammen und freue mich total, heute über die LehrerInnen-Ausbildung sprechen zu dürfen.
Ja, mein Name ist Iris Laube-Stoll. Katrin hat schon gesagt, wir bloggen zusammen und nicht nur das, sondern wir arbeiten auch zusammen am ZFSL in Mönchengladbach in der Lehrerausbildung. Dort bin ich seit 10 Jahren Fachleitung für Spanisch und mein zweites Fach ist Französisch. Beide Fächer unterrichte ich in der Düsseldorfer Altstadt in einem Gymnasium.
Ja, vielen Dank und auch danke, dass ihr euch die Zeit nehmt. Katrin, du hast schon angesprochen, über was wir uns heute unterhalten wollen, und eure Vorstellung hat ja auch gezeigt, dass wir alle in diesem Bereich tätig sind, Lehrerinnenausbildung, und wir haben euch eingeladen, um eure Gedanken und Expertise zum Thema zeitgemäße Ausbildung, zeitgemäßer Vorbereitungsdienst ein bisschen auszutauschen, Ideen zu sammeln, ein Gespräch darüber zu führen, und ich freue mich sehr drauf. Und ich würde eigentlich ganz gern mit der Frage einsteigen, was aus eurer Sicht gut läuft in der Ausbildung von Lehrkräften aktuell.
Ganz gerne, dann mache ich da mal den Aufschlag, Martin. Ich glaube, dass sich im Augenblick einiges bewegt und wir aus dem Korsett von starren Curricula ein bisschen rauswachsen, ein bisschen mit den LAA zusammen, ja, erwachsene Lernende werden. Gut funktioniert, dass wir uns zusehends vernetzen, dass wir über Prüfungen nachdenken, dass wir Menschenbildannahmen mit ins Boot holen und darüber nachdenken, wie wir darüber Ausbildung neu denken können.
Mhm. Schön. Iris, was meinst du?
Ja, ich sehe das ähnlich wie Katrin, wobei es mir schwerfällt, nicht immer auch mit einem kritischen Auge auf so das System Ausbildung zu gucken. Ja. Deswegen würde ich auch sagen, dass sich was tut, das ist das Gute. Und ich hoffe, dass wir alle als SeminarausbilderInnen schon vorhandene Freiräume nutzen können. Vielleicht lenke ich den Blick mal darauf. Ich kann natürlich nur für Nordrhein-Westfalen sprechen. In Nordrhein-Westfalen haben wir einen 18-monatigen Vorbereitungsdienst, der mit einem Staatsexamensprüfung endet. Das ist ein Tag, der zählt 50% in die Note. Der Rest der Ausbildung sind die anderen 50%. Und das so mal als Rahmen, in dem Katrin und ich uns bewegen. Und ich habe aber dennoch als Seminarausbilderin Möglichkeiten, Freiraum zu schaffen. Zum Beispiel in unserer Fachseminararbeit. Also ich habe jetzt zusammen mit meiner Spanisch-Kollegin Anne unsere Arbeit im Fachseminar ein bisschen umgestellt Und wir sind direkt gestartet mit einer sehr bedürfnisorientierten Arbeit der ReferendarInnen. Das bedeutet, dass wir keine Themen und keinen Stoff vorgeben, wie wir im Fachseminar arbeiten, sondern dass die ReferendarInnen selber ihre Themen suchen, an denen sie arbeiten möchten mit uns im Fachseminar. Und das ist ja so ein großes Schiff, was man da auf den Weg bringt. Mhm. Und da sind wir gerade mittendrin im Ausprobieren. Und das ist so ein Beispiel für Freiraum. Mhm.
Darf ich da kurz mal einhaken? Weil das klingt ja sehr spannend, dass die Referendarinnen und Referendare selber sozusagen mitdefinieren, an was sie arbeiten mhm. möchten. Da würde mir jetzt aus der klassischen Sicht rausgehen, wissen die eigentlich genau, woran sie arbeiten wollen? Oder wie bringt ihr denn gemeinsam den Zustand her, dass auch wirklich ja, arbeitenswerte Felder für sie auch in der Reflexion herauskommen? Wie geht ihr denn davor, wenn ich fragen darf?
Also wir starten in NRW mit einer Phase, in der die ReferendarInnen mit uns an die Schule kommen. Die waren also so eine Woche mit bei uns und haben unseren Unterricht gesehen. Und wir haben schon im Vorfeld versucht, sehr transparent zu sein, zum Beispiel im Co-Planning. Also die Stunden, die wir gezeigt haben, da hatten die Referendare auf die Planung schon Zugriff bei der ersten Idee, die ich hatte und die meine Kollegin dann kommentiert hat und so weiter, um in so einen Prozess der Unterrichtsplanung und dann auch später an den Tagen Durchführung reinzukommen. Das heißt, wir haben wirklich alles offengelegt von Anfang an und uns erhofft, dass da mehr Zusammenarbeit und größere Offenheit dabei rauskommt, und kam es tatsächlich auch. Und in dieser Intensivphase sind wir schon sehr intensiv über Unterricht und was guter Spanischunterricht ist, ins Gespräch gekommen. Und auf der Basis haben sich natürlich auch erste Fragen gestellt, den ReferendarInnen. Ne? Also, und an das, diese Fragen stellen sich auch, die haben ja jetzt schon begonnen, damit zu unterrichten, zu hospitieren an ihren jeweiligen Ausbildungsschulen. Und jetzt im ersten Quartal sind sie eigentlich recht schnell schon mit offenen Fragen gekommen. Aber wir halten auch immer so einen Themenspeicher bereit, denn dieses sehr stark selbstgesteuerte Arbeiten, das sind, so auch berichten die ReferendarInnen, viele nicht gewohnt von der Uni. Mhm. Und
kann man sich vorstellen.
Genau. Und deswegen haben wir eben schon so einen großen Strauß an möglichen Themen angeboten. Und die können natürlich auch von diesen Themen ausgehend arbeiten. Und es ist auch nicht ein Arbeiten, das jetzt völlig im luftleeren Raum geschieht. Ne? Also das geschieht ja im Austausch auch mit uns als SeminarausbilderInnen, ne? Die wir unsere Perspektiven auch mit einbringen.
Mhm. Und darf ich eine Nachfrage noch stellen? Welchen zeitlichen Rahmen habt ihr dann zum Arbeiten an diesen Themen, also neben dem Unterricht, den die jungen Kolleginnen und Kollegen ja dann auch praktisch halten? Also wie ist der zeitliche Unterbau sozusagen?
Also wir haben in NRW für die einzelnen Fachseminare momentan haben wir 1,5 Stunden pro Woche Zeit, in der wir uns gemeinsam treffen. Wie viel die ReferendarInnen zu Hause noch arbeiten, asynchron oder alleine, also asynchron gemeinsam oder alleine, das überlassen wir ihnen, weil sie so die Einzigen sind, die ihre Arbeitsbelastung gut einschätzen können. Da läuft ja auch viel dann über Vertrauen. Und das ist so der zeitliche Rahmen, den die haben, diese 1,5 Stunden Seminararbeit und häusliche Vor- und Nachbereitung.
Katrin, läuft es bei dir ähnlich?
Ganz ähnlich.
Das gleiche Modell?
Ganz ähnlich. Und ich möchte Iris da zitieren. Sie benutzt da wirklich spiegelbildlich das Pronomen uns. Ne? Darum geht das. Mhm. Was Ella A. mit uns gerne thematisieren möchten. Und das ist eine Offenheitsfrage und eine Lernraumsfrage. Aber die Frage auch, dass wir so etwas wie Knautschzonen anbieten können. Ja. Sie kommen eben natürlich jetzt in der ersten Phase ganz selbstverständlich mit Fragen auf uns zu, wie Unterricht zu planen ist, mit Durchführungsbeispielen, mit Fragen nach der Reflexion. Aber hier ergibt sich vielleicht ganz anders als in diesen festgefahrenen Curricula dann die Frage schon früh nach einer Differenzierung, nach Unterrichtsstörungen, nach Querschnittsthemen aller Art, die eben aufploppen, wenn sie aufploppen und nicht, weil sie in der großen Fachschaft vielleicht erst im vierten Quartal festgesetzt worden sind. Und ich meine, dass diese Überlegung der Bedürfnisorientierung, aber zugleich auch der Prozessorientierung sinnvolle Überlegungen sind, mit den LAA zu arbeiten und dass sie eben die Chance haben, mit uns, aber auch mit sich selber im Team sozusagen in den Austausch zu gehen.
Ich glaube einfach, um diese Fragen stellen zu können, muss den Referendaren auch so ein Raum geboten werden, in dem sie sich ausprobieren können und in dem experimentiert werden kann. Und das haben wir eben versucht durch unsere eigene Offenheit, ne? Also dadurch, dass wir unseren eigenen Unterrichtsplan zur Diskussion gestellt haben und Referendare schon in die Planung mit einbezogen haben, haben wir versucht, diesen Raum zu schaffen und zu zeigen, dass ReferendarInnen alles fragen können, dass keine Frage falsch ist und dass sie sich ausprobieren können und dass Dinge auch schief gehen dürfen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dafür ist so sind die Bedingungen nicht unbedingt sehr gut. Denn die ReferendarInnen, und jetzt bin ich bei Prüfungskultur, die schauen auf Noten. Und das kann man ihnen in NRW auch nicht verdenken, denn der Notendurchschnitt entscheidet über Einstellungschancen. Und es ist relativ schwierig, so einen Raum, in dem man sich ausprobieren darf, zu bieten, wenn am Ende eine Note steht. Ja, das muss ich also auch sagen, das sind zwei Dinge, die sich widersprechen.
Da möchte ich gerne kurz einhaken, weil die Beobachtung teile ich, weil diesen Raum des Ausprobierens, das halte ich wie ihr beide auch für das ganz Entscheidende für unsere Arbeit. Und nur aus, Fehler ist eigentlich das falsche Wort, aber auch aus Dingen, die man gemacht hat und die man reflektiert, kann man sich ja weiterentwickeln. Und wir haben aber bei uns in Bayern zum Beispiel immer diese klassischen Lehrproben noch, also einzelne Stunden, die als singuläre Leistung auch im ersten Ausbildungsjahr 2 Stück, in jedem Fach eine, benotet werden. Und da kann man schon feststellen, dass egal wie progressiv weg von der Stange man versucht hat, die Ausbildung anzugehen, dass sobald es Richtung Lehrprobe geht, die Referendarinnen und Referendare wirklich selber ganz stark zweifeln, ob das dann auch die Prüfungskommission so bewerten wird, wie sie arbeiten, wenn sie nicht bestimmte Dinge, die sie meinen, früher in der Schule gesehen zu haben, bieten zu müssen, liefern. Also das steht dem wirklich im Wege, muss man sagen. Das ist ganz interessant.
Es ranken sich ja auch viele Mythen darum, wie eine Lehrprobe sein soll. Wir haben in unserem Fachseminar auf unserem Miro-Board eine Rubrik, die heißt Mythen. Und da schreiben wir alles auf, was wir so gehört haben, darüber, wie Unterricht sein soll und was uns vielleicht komisch vorkommt. Mhm. Ja, es ranken viele Geschichten von alle LehrerInnen waren mal ReferendarInnen. Es sind 1000 Geschichten, die über Lehrproben im Umlauf sind. Ne? Wir haben in NRW, müssen die ReferendarInnen 5 Unterrichtsbesuche absolvieren bei ihren FachleiterInnen. Allerdings sind wir nicht gezwungen, Einzelnoten dafür zu geben. Das ist häufig noch Usus. Ich tue das nicht. Und Katrin macht es auch nicht.
Ja. Und diese Mythen gehen gerade wirklich auch weiter, dass manch ein LAA aus allen Wolken fällt, wenn er oder wenn sie nach dem dritten Unterrichtsbesuch irgendeine Ziffernote erfährt. Und wir bewegen uns in Handlungsfeldern im LehrerInnenberuf, ne? Und wenn immer nur der Unterrichtsbesuch dann das Maß aller Dinge sein soll, dann wird das alltägliche LehrerInnenhandeln nicht sichtbar. Und auch das ist eine Überlegung, die Iris mit angeschoben hat und die ich ein bisschen für mich auch übernehmen durfte, ne? Wie können die jungen KollegInnen ja ihr Handeln, ihre Leistung sichtbar machen? Was wollen sie dokumentieren, was wollen sie reflektieren, was wollen sie evaluieren in ihrem Prozess? Und nicht nur die große oder eine der 5 großen Schaustunden, die dort laufen.
Ja, absolut. Ja.
Bezüglich der Showstunden ist es auch so, dass Katrin und ich haben mitten im letzten Jahrgang begonnen mit dem Co-Planning. Also wir Katrin und ich können, glaube ich, deswegen so gut zusammenarbeiten, weil wir eine Idee haben und die setzen wir dann einfach relativ schnell um, ohne so ein sehr durchdachtes Konzept zu haben. Das Konzept kommt dann, aber im Tun. Und so war es auch mit dem Co-Planning. Und das ist was wirklich auch, also das nimmt ReferendarInnen Druck. Ja. Es ist eine super Beratungssituation, so wird es uns zurückgemeldet, einfach. Im Austausch im Austausch mit der Fachleitung und mit einem Peer, so machen wir es, also mit einem Mitreferendar, Mitreferendarin. Und in diesem Durchgang habe ich sogar mit meiner Spanisch-Kollegin fachseminarübergreifend bilden sich Pärchen, ne? Also Peers, die dann gemeinsam Co-Planning mit der jeweiligen Fachleitung machen in so einer Dreiergruppe. Dann kommt da auch nochmal so eine Perspektive von jemandem hinein, der bei jemand anderem ausgebildet wird. Ja, also ich finde auch so eine Multiperspektivität zu ermöglichen, ist ein Freiraum, den wir ReferendarInnen geben können. Dazu müssen wir uns aber auch von bestimmten Dingen verabschieden als SeminarausbilderInnen. Ja, wenn wir diese Multiperspektive...
Welche zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel, dass davon, dass die Vorlieben von FachleiterInnen Leitmotiv bei der Unterrichtsplanung sind. Mhm. Ja? Ja. Das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir selber als FachleiterInnen Türen öffnen und mit anderen FachleiterInnen und auch mit ReferendarInnen im Gespräch darüber sind, wie guter Unterricht aussieht, das geschieht ja auch nicht im luftleeren Raum, da kann ich Vorlieben haben, wie ich will. Aber so ist es, so wird es ja oft transportiert. Ja, das ist, also ist, ich finde auch wichtig, also so ein gewisses Rollenverständnis wichtig.
Wenn wir auf dieses Co-Planning vielleicht auch so die Überlegung des didaktischen Doppeldeckers nochmal anlegen wollen, dann gehen wir davon aus, dass mit dem Unterrichtsbesuch der Prozess nicht abgeschlossen ist, sondern wir sozusagen darauf hinarbeiten, mit Rückfragen, mit dem Austausch Peer und wir, und dass es danach auch in der Unterrichtsnachbesprechung und im neuen Angang weitergehen kann. Wir haben auch so ein Korsett, hoffentlich hören jetzt viele zu und denken ähnlich. Das ist der sogenannte Drei-Felder-Bogen. Das ist ein uralt PDF und eine uralt Datei, die dann auszufüllen ist und die letztlich nur wiedergibt, was in der Nachbesprechung ja benannt worden ist. Wir glauben aber, dass Co-Planning und vielleicht auch die Art des digitalen Entwurfes viel mehr möglich macht, nämlich nochmal an dieser konkreten Stunde nachzudenken, ja, wie es, ob des Gesehenen anders sein könnte, ja, statt in der Tabelle einfach, ja, wieder zu callen, was in 45 bis 60 Minuten da auf den LAA hereingeprasselt ist.
Das ist wirklich sehr spannend, was wir beide da auch an Perspektiven und auch natürlich konkreten Handlungen einbringt. Das rüttelt ja schon an vielen Traditionen auch, muss man sagen. Ne? Also ich sage jetzt mal Begriffe wie Herrschaftswissen des Seminarlehrkräfte, dieses klassische, ich hätte mir die Stunde anders vorgestellt,
ja, genau.
Oder das macht man so. Was interessant ist, dass wir haben die Diskussion bei uns auch ganz häufig, wie wir die Ausbildung beispielsweise auch vom Mindset her erstmal beginnen können, dass so eine offene Ausbildung auch funktioniert, also welche Ideen man nehmen kann, dass am Anfang dieses klassische Bild von Schule, was viele Berufsanfängerinnen und Anfänger noch haben, nicht ganz so dominant ist in Planungen. Aber was dann häufig als Argument dagegen kommt, gegen diesen offenen Ansatz ist, die müssen ja am Anfang erstmal Sicherheit gewinnen, indem sie klassischen Unterricht abbilden können.
Das verstehe ich nicht.
Ja, also die Idee dahinter ist, dass man erstmal sozusagen beim Schwimmen ja auch nicht gleich in die tiefe See geht, sondern im Nichtschwimmerbecken erstmal anfängt.
Aber
das ist das Argument. Ja, bitte, gerne.
Entschuldigung, ich fange schon an, dazwischen zu quatschen. Ich will den Rest.
Ja,
ich möchte den Rest gar nicht hören, Martin.
Ein Glück.
Ich kann so mit dem Begriff klassischer Unterricht nichts anfangen. Und da. Auch mit dem Begriff Tradition kann ich in dem, ich weiß, dass das gibt, ist mir schon klar, aber ich kann damit aus folgendem Grund nichts anfangen. Und ich glaube, es verärgert mich auch so ein bisschen. Es gibt ja nun...
Merkt man gar nicht.
Nee, ich weiß, mir merkt man ja auch nie Dinge an, das weiß ich. ein Glück, dass ihr mich nicht seht. Bei allen Traditionen oder bei dem, was man unter klassischem Unterricht versteht, gibt es ja auch so aktuelle Forschungen, ne, und Fachdidaktiken. Wir unterrichten ja nicht im luftleeren Raum. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel mal über Schüleraktivierung sprechen.
Mein Lieblingswort.
Ja, darunter verstehen seltsamerweise viele Leute was anderes, obwohl das eigentlich sehr klar ist, wenn wir über kognitive Aktivierung nachdenken zum Beispiel. So. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, geht es hier nach Gusto oder stützen wir uns auch irgendwo auf Fachdidaktiken, auf die erste Phase der LehrerInnenausbildung? Es müsste ja sowieso viel stärker vernetzt werden, erste und zweite Phase, ja. Aber da bringen die ja schon sehr, sehr viel mit. Und ich finde, darauf sollte man aufbauen, anstatt dann Rückschritt zu machen.
Völlig richtig. Und Sie bringen ja auch schon aus Ihrer eigenen Schulkarriere Erfahrungen mit und Bilder mit. Und ich möchte ein Zitat gerne bringen, das mir im Zusammenhang mit dem Co-Planning von Ole Müller und seinen Kollegen untergekommen ist. Und ich finde das so treffend mit Blick auf Unterrichtsplanung und diesem Althergebrachten. Dort schreibt ein Kollege von Ole, es hat keinen Zweck, wenn sich der dicke Fahrlehrer in der Fahrstunde hinten aufs Moped setzt. Und ich finde, das stimmt, ja. Und da sind wir eben bei der Frage, wo setzt denn Unterrichtsplanung eigentlich an? Also natürlich kann ich gängige Muster der Phasierung, des Zeitmanagements, der Differenzierung in der Theorie gerne runterbeten. Aber es geht doch erstmal auch um dieses ganz konkrete Team der SchülerInnen. Und da setze ich doch an. Und damit ist keine Stunde wie die nächste, auch wenn sie einfach Deutsch oder ein Lehrwerk des Spanischunterrichts so vorkauen.
Ja. Und ich finde auch, also diesen Vergleich mit im tiefen Wasser schwimmen und im flachen Wasser schwimmen, weiß ich gar nicht, ob ich das so treffend finde. Ne? Denn was Katrin gerade genannt hat, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Ja? Wenn ich Unterricht vom Schüler aus plane und Ausbildung vom Auszubildenden, von der Auszubildenden aus plane, dann verbietet sich eigentlich, dass ich dem so ein allgemeingültiges Korsett überpresse. Das ist absurd, finde ich.
Also zum einen ist es absurd, zum anderen muss man ja auch sagen, ich finde immer, es impliziert, als ob das es so was gäbe, was nicht schwierig ist, wo man planscht ein bisschen und halt einfach Unterricht ein bisschen macht. Ja, und dann plötzlich geht es richtig los. Das stimmt ja nicht. Und das habt ihr beide ja auch gesagt. man negiert damit, dass viele schon was wissen, dass viele auch gut ausgebildet in unser Referendariat kommen und dann plötzlich zählt es alles nichts und diese Unterschiedlichkeit der Perspektiven wird ja auch nicht wahrgenommen. Ich halte es auch für hochproblematisch, aber es ist wirklich eine Baustelle, die durchaus existiert. Also das muss ich schon sagen, diese Diskussionen werden geführt und auch nicht ohne Emotionen.
Vielleicht hilft es dabei auch so ein bisschen als Seminarausbilderin auf die eigenen Ängste zu gucken, ja, und die eigene Motivation für das ausbildnerische Handeln mal anzuschauen und zu reflektieren. Ja, dahinter steckt ja auch oft sowas wie, ich bilde die jetzt hier aus und ich muss denen was beibringen, sonst können die das nicht. Ja, das ist jetzt so ganz platt formuliert. Aber ich glaube, hinter der fehlenden Offenheit und hinter einem vielleicht relativ hohen Lenkungsgrad zu Beginn der Ausbildung steht oft so eine Angst, dass man die ReferendarInnen nicht gut genug ausbildet.
Ja.
So, das wäre gut. Also das kann ich mir an der Stelle gut vorstellen, weil ich jetzt selber auch merke, die Art und Weise, wie ich jetzt mit ReferendarInnen arbeite, die ist für mich extrem anspruchsvoll. Ich muss im Seminar in den Sitzungen wahnsinnig flexibel sein und springe von Gruppe zu Gruppe und spreche über unterschiedliche Themen. Und ich muss vor allen Dingen die Gelassenheit haben, den ReferendarInnen zu vertrauen. So. Aber wir müssen uns auch der Tatsache bewusst sein, dass wir starten mit extrem guten Bedingungen. Ja? Wir haben in der Regel junge LehrerInnen, die haben richtig, richtig Lust, was zu lernen, weil sie unbedingt Lehrer werden wollen. Das haben wir in Schule nicht, weil wir mit SchülerInnen arbeiten. Und jetzt, wenn wir uns jetzt angucken, was auf dem Weg passiert, ja, wie die von einer hohen Anfangsmotivation dann so unter Druck geraten, dass die nach anderthalb Jahren wirklich froh sind, dass die Ausbildung zu Ende ist. Das ist ein Problem. Und ich glaube, dass genau das passiert, wenn wir den Stoff aufdrücken, anstatt die selber zum Ausgangspunkt zu machen.
Und dieses Vertrauen ist an der Stelle ja auch überhaupt keine Einbahnstraße. Ne? Wenn sie das erleben dürfen, Iris nannte das auch mal gepflegt, daneben zu hauen, ja, scheitern zu dürfen. Wenn sie aber auch Vertrauen haben dürfen, dass ihre Anliegen ernst genommen werden und in die Fachseminararbeit getragen werden können, dann wird sich das auch wiederfinden im eigenen Unterricht. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Und da wird dann eben auch gefragt, welche Bedürfnislage liegt denn da in der Klasse 9a bei 30 SchülerInnen?
Werbung. Diese Folge wird präsentiert von teacherstore.de, dem Online-Portal rund um Apple-Produkte für Lehrer und Schulen.
Ja, also ich glaube auch, dass das ganz entscheidend ist, diese vertrauensvolle Arbeit, dass es um ein Miteinander geht auch. Und das auch den Übertrag, als dass man die eigenen Lernerfahrungen dann in Lehrerfahrungen ummünzen kann. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr entscheidend. Was ich halt so, das mit den Ängsten, was du gesagt hast, Iris, das glaube ich schon, dass deswegen so der Lenkungsgrad so hoch ist und die Ausprobierensbarrieren, sage ich mal, so limitiert werden. Die Frage ist halt, wie kann man die Angst nehmen, dass genau diese Aspekte nicht mehr vordergründig das Entscheidende sind. Also, dass man eben sagt, es geht nicht darum, dass ich Sorge habe, dass ich euch was beibringe oder dass das sichtbar wird, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam was bewegen. Also, wie könnte man hier systemisch auch Veränderungen bewirken, dass das mehr in den Vordergrund gerät?
Ich glaube, oder für mich gibt es da nur eine Antwort drauf, bei der man ansetzen sollte. Und das wird euch jetzt sicher nicht überraschen, wenn ich das Stichwort Prüfungskultur nenne. Solange Noten eine solche Wichtigkeit haben, ist es schwer, Lernkultur zu verändern. Wir bemühen uns nach allen Kräften hier. Und ich glaube auch, dass wir da ganz, also wir bekommen gute Rückmeldung für das, was wir machen, aber wir sind so Einzelne. Damit sich am System was ändert, glaube ich, dass einfach Noten abgeschafft werden müssen. Und ich fände ein Bestanden, Nicht-Bestanden sinnvoll. Das würde reichen. Zum Beispiel in Verbindung mit einem digitalen Portfolio, das die ReferendarInnen über ihre Ausbildungszeit führen, um sich dann damit an Schulen vorzustellen. Da können die sich selber auch als Mensch und als Person ja dann zeigen, zum Beispiel bei einer Bewerbung, ne? Und so eine Note, so eine kleine Zahl mit irgendeinem Komma dahinter, die sagt ja so wenig aus.
Ich komme da auch mal ganz kurz dazu. Gerade gestern und heute ist unser letzter Durchgang eingeladen worden zu Vorstellungsgesprächen am kommenden Freitag. Da geht es wirklich um diese Ziffernoten. Da wird nach Ordnungsgruppen eingeladen und ein Referendar erzählte mir gerade gestern am Telefon noch, stell dir vor, wir müssen hier auch noch so einen Einstiegsvortrag halten. Ich fühle mich zurückversetzt mindestens in mein erstes Staatsexamen. Wenn wir jetzt die Idee übertragen, mit dem digitalen Portfolio Dinge von mir selber preiszugeben, über meine Idee von Schule und Unterricht nachzudenken und diese anzukoppeln an die neue Schule, an die ausgeschriebene Stelle, da sind wir doch ganz anders im Gespräch.
Ja. Aber es geht natürlich schon an die Grundfeste, ne? Also ich meine, wenn man sich die Personalsituation anschaut und wie Personal verteilt wird in den einzelnen Bundesländern, bewusst von mir so technisch ausgedrückt gerade, dann ist es schon natürlich ein ganz dickes Brett zum Bohren. Mhm. Weil natürlich viele sagen werden, das ist nicht zu leisten, dass die Schulen jetzt auch noch 20 Kandidatinnen sich aussuchen. Und in dem Moment, in dem ich einen Überschuss habe, kommt natürlich auch wieder dieses Selektivargument, wobei wir momentan ja keinen Überschuss haben. Also ich bin absolut eurer Meinung, muss ich sagen, dass das ganz, ganz sinnvolle Aspekte wären, fürchte aber nach wie vor immer, dass es in der Praxis so unglaublich schwer umgeht. Es war jetzt auch im Twitter-Lehrerzimmer auch die Diskussion nach Revolution oder leichter Veränderung. Mhm. Und ich bin da immer hin und her gerissen, muss ich ehrlich sagen.
Mhm. Ja, ich bin halt Team Revolution. Ja, ich bin da irgendwie nicht so doll hin und her gerissen eigentlich. Mhm.
Die Papiere, die in letzter Zeit geschrieben worden sind, geben ja auch Möglichkeiten dazu, ne? Also im Augenblick habe ich lediglich den Eindruck, dass da viele Begriffe einfach noch Buzzwords sind, ohne mit echtem Leben gefüllt zu sein. Also wir lesen ja durchaus etwas von die Anforderungen des 21. Jahrhunderts mit in die Ausbildung zu nehmen, die Selbstreflexivität zu stärken, auf die Individualität zu setzen und Ausbildungsformate in Präsenz und Distanz abzubilden. Wenn wir aber auf uns gucken, sitzen Iris und ich in einer Seminarschiene. Das synchrone und asynchrone Arbeiten müssen wir oftmals noch erfragen. Also ich denke, es gibt wirklich Dinge, die jetzt schnell gangbar gemacht werden könnten. Also Möglichkeiten sind geschaffen.
Ja, und auch gar nicht so kompliziert immer, glaube ich. Also wir haben zum Beispiel hier jetzt auch Beispiele, wo sich Fachseminare unbürokratisch miteinander verbinden, die gleiche Lernplattform als Grundlage ihrer Inhalte zum Austausch nehmen, Fachsitzungen gemeinsam halten, virtuell Themen gemeinsam bearbeiten im Austausch. Also das lässt sich schon sicherlich auch unkompliziert ganz viele positive Aspekte bewegen, glaube ich durchaus. Ja.
Ich glaube aber, dass wenn immer nur so kleine Stellschrauben gedreht werden, dann sind alle so ganz glücklich und sagen dann, oh je, super, das klappt jetzt. Aber wenn man in letzter Konsequenz nicht das Ganze von hinten aufrollt und sich nicht grundlegend Gedanken darüber macht, wie Lernen am besten funktioniert und das funktioniert am besten ohne Notendruck und ohne Noten, dann geben wir uns viel zu schnell zufrieden mit so Kleinigkeiten, die vielleicht doch nicht so entscheidend sind. Weil man kommt ja immer in fast allen Überlegungen komme ich immer wieder darauf zurück, dass ich Hindernisse verspüre, weil es Noten gibt.
Das stimmt, absolut. Ich glaube nur, dass also die kleinen Erfolge, wie du es jetzt bezeichnet hast, oder im Kleinen, dass die manchen Kolleginnen und Kollegen durchaus zumindest Rückenwind geben, zu sagen, schau mal her, da ging vielleicht noch mehr. Also den Gedanken würde ich nicht ganz von der Hand weisen wollen. Hm. Dass es im Endeffekt Tapetenwechsel ist, ohne das Haus, in dem wir uns bewegen, zu verändern, ja. Da gebe ich dir recht. Also das ist klar, dass die Grundfeste natürlich eventuell anders zu definieren wären, um es zu grundlegend zu verändern, ist sicherlich richtig.
Ich spreche jetzt auch von Ausbildung, ne, und nicht von Schule. Und ich finde, in Ausbildung wäre es viel leichter, Noten abzuschaffen als in Schule. Und es gibt es zum Teil ja auch schon, ne, dass es in manchen Bundesländern bewertungsfreie Räume gibt. Der Tim Kantereit erzählt da was auch immer zu Bremen zum Beispiel. In Brandenburg gibt es zumindest vom Seminarseite aus keine Langzeitnote. Also es tut sich schon was in diese Richtung und das muss es auch und wäre leichter, als es in Schule zu tun. Deswegen beharre ich da jetzt so drauf.
Und zu den Noten kann man vielleicht auch noch die Frage des Tempos oder der Zeit mit aufgreifen. Das ist dieser enorme Druck, der jetzt schon von manchen ReferendarInnen verspürt wird, wann zeigen wir den ersten Gehversuch, wann zeigen wir uns zum ersten Mal, könnte auch entlastet werden, wenn man den Freiraum schafft, die Ausbildung zeitlich individuell zu gestalten. Was spricht denn dagegen, wenn jemand doch wieder, jedenfalls wie zu unserer Zeit, 24 Monate benötigen möchte? Was spricht für denjenigen, der vielleicht aufgrund der Vorerfahrungen nur 12 Monate ansetzen möchte? Ich finde diese beiden Gedankengänge, Abschaffung von Noten und den Prozess ja zeitlich zu individualisieren, wären große Schritte in die richtige Richtung.
Spannend, ja. Absolut. Also gerade die Länge finde ich auch. Bei uns gibt es auch diese 2 Jahre, also 24 Monate geteilt in 1 Jahr an der Seminarschule, 1 Jahr an der sogenannten Einsatzschule mit dann 16 Stunden Unterricht oder 15. Und das ist schon so, dass es wirklich für den individuellen Spielraum wenig Möglichkeiten hier dann gibt, sozusagen zu sagen, manche könnten schon früher vielleicht mehr leisten, andere bräuchten einfach noch deutlich länger. Aber man muss halt leider anmerken, dass bei uns der Lehrermangel wirklich hier auch manchen Entwicklungen ein bisschen den Riegel vorschiebt inzwischen, weil halt einfach Mann und Maus benötigt werden sozusagen, um die Unterrichtsverteilung zu gewährleisten. Also ich sehe da schon echt leider auch so einige Baustellen, die tiefer gehen. Aber du hast ja gesagt, du gehörst zum Team Revolution, Iris. Und Katrin, ich nehme an, du gehst da mit, oder?
Unbedingt.
Ja. Von daher frage ich euch einfach mal so jetzt, wenn ihr eine Sache, also Noten habt ihr schon gesagt, aber eine sofort ändern könntet, welcher Aspekt wäre es dann? Wären es wirklich nur die Noten oder würdet ihr sagen, okay, da gibt es noch was anderes, wo wir wirklich, wenn wir die Magic Power hätten, zu sagen, das ist ab morgen anders, wo würdet ihr dann noch ansetzen?
Ja, Noten, darf ich das jetzt nennen oder nicht?
Du kannst es nochmal betonen, wenn du möchtest.
Ja, ich kann das nochmal betonen. Also, wenn ich an die Noten nicht ran dürfte, ja, also es ist natürlich mein Favorite Nummer 1, aber wenn ich an die Noten nicht ran dürfte, dann würde ich so an so strikte Vorgaben gehen wie 5 Unterrichtsbesuche im Fach, ja. Das hätte ich gerne, dass das festgelegt werden könnte von LAA und SeminarausbilderInnen. Dann hätte ich gerne, was hätte ich noch gerne? Weiß ich nicht. Katrin, was hättest du gerne?
Ja, also die Fahne, die Iris schwenkt, die schwenke ich mit. Und ich möchte vor allen Dingen zügig und schnell bei den Planungen und den schriftlichen Entwürfen. Einfach die Bereitschaft und die Akzeptanz, dass das ja im Co-Planning-Prozess stattfindet und das eben nicht mehr pseudomäßig unterschrieben werden muss, das habe ich hier ganz alleine getan. Warum? Ich möchte, dass Kollaboration ein ganz gängiges Mittel des lauten Denkens und Erarbeitens und Reflektierens wird. Und ich glaube, auch das könnten wir schnell leisten.
Also in NRW haben wir die Möglichkeit, während der Ausbildung kollaborativ zu arbeiten, aber im Examen ist es dann halt doch wieder da so eine Eigenleistung, die unterschrieben werden muss. Und genau, das halte ich auch für sehr wichtig, dass Kollaboration gestärkt wird. Ich finde, das kann man aber in den gegebenen Bedingungen auch schon ganz gut machen. Co-Planning und dass das Rad nicht neu erfunden werden muss, Material teilen und so. Dazu muss ich als Fachleiterin aber auch Vorbild sein.
Genau, Vorbild sein und zulassen, dass vielleicht auch, und das wäre der letzte Aspekt, den ich gerne noch benennen möchte, zulassen, dass auch alle am System Schule Beteiligten gerne in den Co-Planning-Prozess mit einsteigen dürfen, wenn sie es wollen. Warum soll ich denn nicht auch die Ausbildungslehrerin oder eine Positionierung der Ausbildungskoordinatoren mit in dieser Planungsgrundlage sehen und hören? Das fände ich nicht uninteressant. Wie häufig sitzen wir in Nachbesprechungen, manchmal sogar getrennt voneinander und beraten von der einen Seite mit dem Mythos der anderen Seite. Ich bin das ein bisschen leid.
Ja, aber spannend. Also wirklich tolle Gedanken und Ansätze, die wirklich auch zwischen, ja wirklich eigentlich morgen umsetzbar, glaube ich, und ein bisschen länger brauchen, aber unmöglich ist jetzt, glaube ich, nichts dahinter. Und ich finde auch gerade dieses Kollaborative, was würde denn dagegen sprechen, eine gemeinsam entwickelte und gehaltene Unterrichtssequenz, dann auch dementsprechend ins Portfolio oder in die wie auch immer geartete Bewertung. Wenn man auch bei Noten bleiben wollte, könnte man ja auch sagen, das haben sie herausragend gemacht.
Das machen wir ja auch jetzt. Ne? Diese Freiheit haben wir auch. Ja. Also wir haben jetzt in NRW ein neues Kerncurriculum und da wurde auch so seitens des zuständigen Dezernats ganz explizit gesagt, dass Co-Planning gewünscht ist und das nutzen wir natürlich jetzt auch sehr aus. Das läuft schon gut an. Wir haben so ein großes Miro-Board im Fachseminar und da kann jeder, kriegt jeder so ein Feld für sein Co-Planning mit seiner Gruppe. Das heißt, alle können alles sehen. Ja, alle Referendare können gucken, was die anderen gerade planen und können auch da vorbeischauen, was kommentieren, was nachfragen, Materialien nutzen und so weiter. Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Das läuft gut an und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Das ist sicherlich interessant, ob das auch angenommen wird. Klingt aber wirklich absolut spannend, würde ich sagen. Wenn ich auf die Uhr schaue, Katrin und Iris, dann würde ich fast schon sagen, sind wir am Ende der heutigen Sendung schon angekommen. Die Zeit verfliegt immer so, wenn man Spaß hat. Das ist wirklich, aber ich danke euch wirklich sehr herzlich für diese vielen schönen Ansätze und Ideen und auch diese sehr konkreten, ja, vorgelebten, vorerzählten Dinge, wie es jede und jeder, der in der Lehrerinnenausbildung tätig ist, sich auch gerne überlegen kann, ob er hier nicht Ansätze mitnehmen kann oder für sich Ansätze mitnehmen kann, das vielleicht schon morgen dann auch ein bisschen anders zu machen, wenn es bisher nicht so war. Also fand ich sehr spannend. Herzlichen Dank.
Wir danken auch, dass
wir
uns haben Raum
danken,
gegeben
lieber Martin.
Hast. Einfach klasse.
Ja, gerne. Dann sage ich mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen eine gute Zeit. Katrin, Iris, euch auch nochmal danke und tschüss.
Wir haben zu danken. Tschüss.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal im EduTalk Podcast. Auf Wiederhören.
Auf unserer Website edu-talk.de finden Sie die aktuelle Umfrage sowie Informationen zu unseren Live-Sendungen auf YouTube.